ein herzliches Willkommen auch von mir hier aus dem Studio München bei Amundi. Herzlich willkommen zum Amundi Marktupdate. Alle Teilnehmer sind zugeschaltet aus Deutschland, aus Österreich und auch einige Schweizer Kunden habe ich gesehen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Bartstüber. Ich bin Managing Director hier bei Amundi in Deutschland. Heute bin ich Ihr Moderator und werde Sie durch die bestimmt spannende Stunde heute führen, weil es gibt viel zu besprechen. Wir haben aktuelle Unwägbarkeiten wirtschaftlicher Natur, politischer Natur. Das alles gilt es heute einzuordnen und auch zu bewerten. Aber natürlich wollen wir Ihnen heute auch wieder Perspektiven liefern, Szenarien für das Jahr 2022. Alles aus der Amundi-Sicht natürlich immer vor Augen, dass Sie es für Ihre Entscheidungen, für Ihre Finanzentscheidungen gut gebrauchen können oder für die Entscheidungen, die Sie mit Ihren Kunden gemeinsam treffen. Wir haben heute zwei Gäste live im Call. Ich begrüße sehr herzlich Helene Windischbauer. Sie ist bei Amundi Fondsmanagerin und Investmentexpertin für Multi-Asset und in diesem Bereich auch unsere Head of Retail Solutions. Herzlich willkommen, liebe Helene. Und ebenso besonders herzlich begrüße ich die deutsch-amerikanische Politologin Katrin Klüver-Ashbrock. Sie ist ausgewiesene Expertin für Außen- wie auch Handelspolitik. Willkommen, Frau Ashbrock, und schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ich habe gesehen, die ersten Fragen schon. Kriegen wir wieder die Präsentation? Ja, die Präsentation wird im Nachgang natürlich verschickt. Für die deutschen Teilnehmer, die anderen Teilnehmer bitte ich entsprechend auf Ihren Amundi-Ansprechpartner zuzugehen, der sie Ihnen dann zugänglich macht. Und meine Damen und Herren, das ist Ihre Stunde. Wir wollen es mit Ihnen gemeinsam gestalten. Ihre Fragen sind für uns besonders interessant. Nutzen Sie das Chatfenster, das Sie rechts unten sehen. Und ich werde dann versuchen, im Laufe dieser Stunde immer wieder Ihre Fragen mit aufzunehmen und mit einzustellen. So viel der Vorrede. Jetzt kommen wir gleich mal zum Marktausblick, zur Markteinschätzung von Amundi, die von der Helene Windischbauer präsentiert wird. Helene, kurze Einleitung zum Thema. Wir müssen eine Fülle von Informationen momentan verarbeiten. Jetzt sind sie wieder alle auf dem Tisch, die Risiken, Wachstumsrisiken, Inflationsrisiken, Geschäfts- und Konjunkturpessimismus kommt um die Ecke. China ist zum Teil im Lockdown, der asiatische Wachstumsmotor stottert. Und wenn ich jetzt schaue, die energetische Transformation nimmt zwar Fahrt auf, aber die Energiepreise bleiben weiter hoch und steigen weiter. Von den geopolitischen Krisen wie dem Ukraine-Russland-Konflikt, der uns jeden Abend live in unsere Wohnzimmer übertragen wird, ganz zu schweigen, der wie ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten hängt. Und wenn ich jetzt gerade, bin ich von meinem Arbeitsplatz weggegangen, heute tauchen die Aktienmärkte weiter ab, DAX verliert mehr als 2%, der S&P hat 4% verloren. Es bleibt ungemütlich, würde ich mal sagen, aber auch schwer prognostizierbar. Helene, kannst du das mal für uns alle einordnen? Wo stehen wir und wo und wie könnte es für uns alle weitergehen? Bitte.
Ja, herzlichen Dank, Peter. Und herzlich willkommen zu unserem heutigen Marktupdate. Ja, es sind einiges an Themen, die die Märkte belasten, in der Tat eine Fülle an Informationen und Entwicklungen. Und die Märkte reagieren natürlich nervös in diesem Spannungsfeld. Es ist ein Spannungsfeld vor allem von globalen Rezessionsängsten, aber auch eine Sorge vor der richtigen Politik der Notenbanken hinsichtlich dieses Umfelds. Starten wir mit der ersten Seite. Wie immer haben wir hier aufgelistet, was die aktuellen Themen am Markt sind. Natürlich nach wie vor belastet der Krieg in der Ukraine, vor allem hier in Europa. Ein neues Sanktionspaket gegen Russland soll auf den Weg gebracht werden. Hier vor allem die Diskussion über den Stopp von Ölimporten. Und Finnland und Schweden streben einen NATO-Beitritt an und haben ein entsprechendes Gesuch auch eingereicht. Auf der Konjunkturseite konnten wir im ersten Quartal in den USA einen überraschenden Wachstumseinbruch beobachten, und zwar um minus 1,4%. Das sehen wir uns gleich nochmal im Detail an. Auch in den USA Thema Inflation nach wie vor sehr bestimmend, hier mit 8,3% über den Erwartungen und hilft natürlich auch ein starker Arbeitsmarkt, auch hinsichtlich der Erwartungen der kommenden Kerninflation. In der Eurozone hatten wir ein leicht positives Wachstum im ersten Quartal, war allerdings auch leicht unter den Erwartungen. Die Gesamt- und Kerninflation steigt in der Revision auf 7,4% und Kern ist bei 3,5%. Was die Marktteilnehmer auch noch umgetrieben hat, waren die Wirtschaftsdaten aus China. Hier zum einen in der Erwartung ein Rückgang beim Einkaufsmanager-Index um 6,1 Punkte auf 42,7. Wie Sie wissen, ist das Level ungefähr bei 50 oder knapp unter 50, was die wirtschaftliche Aktivität beinhaltet. Und 42 heißt natürlich ein deutliches Einschränken der wirtschaftlichen Aktivität. Umgetrieben hat aber auch die Industrieproduktionszahlen und die Einzelhandelsumsätze. Und die waren so schwach wie seit dem März 2020 nicht mehr in China. Und vor allem in der Industrieproduktion konnte man sehen, dass die Autofertigung um minus 32% eingebrochen ist. Also hier sehr schwach, liegt aber auch natürlich in der strikten Corona-Politik der Regierung und den Lockdowns begründet. Notenbanken nach wie vor interessant für die Marktteilnehmer. Fed hat weitere Zinserhöhungen gemacht, und zwar um 50 Basispunkte nun auf 1% und die Bilanzverringerung ab Juni beschlossen. Und hier, ich sagte es eingangs schon, besteht die Sorge vor einer zu starken Straffung der Geldpolitik. Bank of England hat auch ihren Leitzins auf 1% angehoben, denn hier ist die Inflation im April zuletzt auf 9% gestiegen, also auf ein 40-Jahres-Hoch. Zwar immer noch leicht unter den Erwartungen, aber angesichts dieser hohen Inflationszahlen hat die Bank of England entsprechend schon reagiert. Ja nun, die EZB wird zunehmend fast nervöser, spricht auch zunehmend von einem Zinsschritt im Juli. Könnte sein, dass im Sommer schon eine erste Zinserhöhung passiert. Die Märkte preisen hier zwei Zinsschritte bis Jahresende ein. Wenn man sich das rechts übersetzt in der Marktentwicklung ansieht, dann sieht man einen sehr interessanten Aktienmarkt. Den S&P 500 Leiter sehr eindeutig im Monatsverlauf nach unten. Während im Euro-Stocks ein bisschen fast schon die Nulllinie der Performance im Monatsablauf erreicht wurde. Aber hier sind wir auch noch leicht im Minus. Staatsanleihen übersetzen aber auch die Notenbanken beziehungsweise auf der US-Treasury-Seite hier vor allem auch die Flucht in den sicheren Hafen angesichts der Sorgen geopolitisch, aber auch in China. Der Bund eher mit steigenden Renditen hinsichtlich natürlich auch der Zentralbankpolitik, was wir nun zu erwarten haben von der EZB. Der US-Dollar in diesem Gemengelage sehr stark nach wie vor. Und Öl profitiert hier auch nochmal mit einer leichten Ausweitung. In diesem Monat beim WTI bislang auf ungefähr 110 US-Dollar. Auf der nächsten Folie sehen wir die Themen, die die Menschen und Marktteilnehmer umtreiben. Hier auf der linken Seite sieht man die Klicks, also die Suchbegriffe. Und man sieht hier sehr deutlich, dass vor allem zwei Suchbegriffe sehr stark zugenommen haben am aktuellen Rand. Das ist vor allem Stagflation, aber auch Krieg. Was komplett in den Hintergrund gerückt ist, sind die wilden 20er, aber auch die säkuläre Stagnation. Davon spricht man nun gar nicht mehr. Also das ist die Phase, in der kein oder nur schwaches Wirtschaftswachstum stattfindet bei niedriger Inflation und tiefen Realzinsen. Also dieses Umfeld herrscht nun gar nicht mehr vor. Aber natürlich auf der rechten Seite das Thema politische Unsicherheit. Auch hier ist es sehr interessant, dass vor allem in China und in Europa die Unsicherheit sehr stark angestiegen ist. Für die USA sehr stabil auf einem relativ niedrigen Niveau im Vergleich zu Europa und zu China. Aber auch global scheint die globale Unsicherheit in der Gesamtsumme nicht angestiegen zu sein. Auf der nächsten Seite sehen wir nun das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Auf der linken Seite die USA. Sie sehen hier die einzelnen Beiträge zum BIP-Wachstum der jeweiligen Quartale. Und was schon sehr interessant ist, ist, dass die Wirtschaft in den USA in diesem Jahr minus 1,4 verzeichnen konnte oder musste, besser gesagt, deutlich unter den Erwartungen. Und hier war der Treiber vor allem der negative Außenbeitrag. Positive Beiträge kamen von einer starken Inlandsnachfrage, sowohl beim Konsum als auch bei den Investitionen. Wie gesagt, Schwäche war zu finden beim Handel, das sehen Sie in dem hellblauen Kasten, beziehungsweise in den Lagerbeständen hellgrün. Der Handel belastete tatsächlich mit minus 3,2 Prozentpunkt das Wachstum im ersten Quartal. Hier ist es so, dass vor allem die starken Importe aufgrund der starken Inlandsnachfrage, und zwar bei einem Anstieg von fast 18%, hier diese negativen Handelsbilanz verursacht hatte. Und auch im ersten Quartal leicht verbesserte Lieferketten, was natürlich die Importe erhöht hatte. Mal sehen, wie es weitergeht im nächsten Quartal, denn Lieferketten werden sich hinsichtlich gerade Lockdown China nun etwas wieder eingetrübt haben. Auf der rechten Seite sieht man das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal in der Eurozone. Hier konnte im ersten Quartal noch insgesamt ein knapp positives Wachstum erreicht werden, wenn man sich das ansieht für die Länder. Einzeln aufgelistet ist natürlich Italien etwas schwieriger zu betrachten, werden wir auch gleich in den Erwartungen sehen, und auch perspektivisch Deutschland, denn die Länder sind auch sehr stark abhängig von Gasimporten. Wie sehen nun die Wachstumserwartungen in unserem Haus aus? Auf der nächsten Seite haben wir eine große Weltkarte in der Übersicht mit den Erwartungen. Was Sie hier sehen, sind die Wachstumserwartungen für die einzelnen Länder bzw. Regionen für dieses Jahr, aber auch für nächstes Jahr. Diese roten Balken sind noch die Prognosen, die vor dem Krieg gegen die Ukraine gemacht worden sind. Und das ist ein sehr interessantes Bild. Wachstumserwartungen sind in der Summe noch relativ stark für die USA. Interessant, Indien sehr stark, aber auch perspektivisch für die Emerging Markets. Japan wird unserer Ansicht nach vom schwachen Yen profitieren, denn Japan ist ein sehr exportorientierter und zyklischer Markt, vor allem in Asien. USA, sehr interessant. Hier werden wir auch im nächsten Quartal noch weitere Stärke sehen. Die Inlandsnachfrage wird hier positiv bleiben, auch wenn einige Unternehmen davor gewarnt haben, jetzt in der aktuellen Berichtssaison, dass man die Stärke des Konsumenten hinsichtlich Preiserhöhungen jedoch nicht überschätzen sollte. Aber nichtsdestotrotz, USA wird von einem starken Konsum profitieren, auch von einem weiteren Reopening und aber auch natürlich von dem starken Arbeitsmarkt und dem Anstieg der Löhne. Und auch interessant, in den USA sollte die Inflationsentwicklung nun ihren Höhepunkt erreicht haben. Das werden wir dann später auch gleich nochmal sehen mit den aktuellen Inflationszahlen. Schwach sehen wir auf jeden Fall China, die wirtschaftliche Entwicklung für dieses Jahr, die selbst gesteckten Erwartungen von 5,5% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr werden wohl nicht erreicht werden können, und auch hier sehr offensichtlich und ganz klar die scharfe Lockdown-Politik der chinesischen Regierung. In Europa werden die Folgen des Krieges belasten, vor allem die hohen Energiepreise und eben auch die hohe Preisentwicklung für die Konsumenten. Auf der nächsten Seite sehen wir auch die Einflussfaktoren für die Eurozone, denn unserer Ansicht nach wird die Eurozone die Hauptlast der Krise tragen. Und Sie sehen auf der linken Seite mehrere Aspekte. Zum einen die Inflation, hier ein geringeres Realeinkommen wird zu einem geringeren Konsum führen, aber auch auf der Unternehmensseite werden die höheren Preise die Unternehmen und die Gewinnmargen belasten. Unter Umständen werden Sie auch hier weniger Investitionen am Ende sehen. Handel natürlich ist beeinflusst durch unsere Nähe zu Russland, durch unsere Nähe zu Osteuropa. Hier haben wir ganz klar direkte und indirekte Auswirkungen. Engpässe werden uns belasten in den Lieferketten in Europa, aber auch natürlich über die Entwicklung in China. Und natürlich das Vertrauen. Vertrauen ist absolut wichtig, um eine wirtschaftliche Tätigkeit um wirtschaftlich tätig zu sein bei den Unternehmen. Und wenn das Vertrauen sowohl bei den Konsumenten als auch bei den Unternehmenslenkern gestört ist, hat das natürlich entsprechende Auswirkungen vorausblickend auf die wirtschaftliche Tätigkeit. Wenn wir auf die rechte Seite gehen, sieht man hier die entsprechenden Auswirkungen, die Krise auf die einzelnen Länder bzw. auf die Eurozone haben wird. Im etwas helleren Blau der Handel, in etwas dunkleren Blau Energie und auch Vertrauen. Und man sieht hier natürlich gerade in Italien und auch in Deutschland einen sehr starken Einfluss der Krise. Also hier werden wir auf jeden Fall ein schwächeres Wachstum zu erwarten haben. Auf der nächsten Seite wenden wir uns nochmal der USA zu. Und hier sieht man, dass der US-Arbeitsmarkt angespannt ist. Eigentlich eine sehr gute Nachricht. Die Arbeitslosenrate liegt bei 3,6, ungemein niedrig. Auch Anzahl der Stellen sind sehr hoch. Also hier pumpt der Arbeitsmarkt, aber hat natürlich durch die Anspannung eine Auswirkung auf das Lohnwachstum. Und hier rechts sieht man von der Atlanta Fed ein Lohnwachstumstracker, entsprechend Lohnwachstum nun verfolgt oder getrackt wird, aufgezeichnet wird. Und man sieht hier tatsächlich gerade seit Anfang dieses Jahres einen sehr starken Anstieg der Löhne. Und das hat natürlich ganz klar Auswirkungen auf die Inflation beziehungsweise auch auf die Notenbankpolitik. Schauen wir uns mal die Inflationsentwicklung in den USA an, auf der nächsten Seite. Die US-Inflation ist weiterhin hoch, aber leicht rückläufig. Also hier kann man davon ausgehen, dass man zumindest einen Sockel erreicht hat, eine bestimmte Höhe erreicht hat. Es war leicht rückläufig, und zwar von 8,5% auf 8,3% jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat. Allerdings, wenn man sich dann mal die Komponenten ansieht, auf der linken Seite, ist es so, dass vor allem die Kerninflation einen ungemein großen Anteil an der Inflationsentwicklung hat und dieses natürlich eine direkte Rückkopplung auf die Zentralbankpolitik hat. Sie kennen die Zahlen für Europa, hier sieht es ein bisschen anders aus. In Europa haben vor allem Nahrungsmittelpreise, aber auch Energie einen sehr, sehr hohen Anteil an der Inflationsentwicklung. Also hier gibt es ein paar strukturelle Unterschiede, aber deshalb nichtsdestotrotz ist natürlich auch die EZB in ihrer Zentralbankpolitik an einem ganz anderen Standort, als es die US-Zentralbank ist. Interessant, auf der rechten Seite eine Umfrage unter CFOs, also unter den Finanzvorständen weltweit. Und hier wurde gefragt, ja, was sind denn so die wichtigsten oder die drängendsten, dringlichsten Punkte oder Aspekte. Und hier ganz unten zu sehen, auf jeden Fall Kostendruck bei den Unternehmen und die Inflation, aber auch die Frage danach, kann ich gutes, qualifiziertes Arbeitspersonal bekommen. Natürlich auch die Lieferketten bedenken. Und natürlich, das ist aber geht in Einklang mit der Arbeitsqualität und der Verfügbarkeit von Personal, natürlich auch mit entsprechenden Kosten hinzugekommen. Und das sehen Sie in den drei oberen drei Balken. Zum einen die Sorge oder die Frage nach den geopolitischen Risiken. Das war im vierten Quartal letztes Jahr noch nicht maßgeblich oder so maßgeblich wie jetzt. Also auf jeden Fall die geopolitischen Risiken ist auch klar, denn der Einfall Russlands hat ja erst im ersten Quartal stattgefunden. Dann natürlich die Geldpolitik, die nochmal zunehmend Fahrt aufgenommen hat, gerade im ersten Quartal. Aber natürlich auch die finanzielle Gesundheit der Konsumenten. Deshalb können sich die Konsumenten auch die Preiserhöhungen leisten. Also hier sieht man tatsächlich auch auf Seiten der Unternehmen mehrere Bedenken hinsichtlich der Kostenentwicklung. Was macht nun die FED draus? Hier auf der nächsten Seite haben wir auf der linken Seite die Grafik Ihnen mitgebracht, und zwar zum einen die Zinssätze der Notenbanken hier für die US-amerikanische Zentralbank, die Bank of England, als auch für die EZB, jeweils mit den unterschiedlichen Farben, und die Erwartungen dann hier in dem gelben Bereich eingezeichnet. Interessanterweise wird für die FED kaum mehr über 3% in den Fed Funds Rate bis 2023 erwartet. Immerhin hat der Fed-Chef Powell gesagt, die Inflation auf das gewünschte Ziel zurückzubringen, wird auch Schmerz beinhalten. Also die Fed versucht uns schon mal darauf einzustimmen, dass es wehtun wird. Ich befürchte, wir sehen, dass es aktuell auch wehtut. Grundsätzliche Frage ist natürlich, inwieweit die FED hier wirklich schafft, das Gleichgewicht zwischen zu starker restriktiver Politik hinzubekommen und eben nicht die Wirtschaft zu stark abzuwürgen. Insgesamt gehen wir davon aus, dass in den nächsten Meetings, zwei, drei Meetings der FED weitere Zinserhöhungen jeweils um 50 Basispunkte stattfinden wird. Das ist auch, wenn man den TED-Speakern in jüngster Vergangenheit zuhört, auch deren Präferenz. Die 75 Basispunkte sind ausgeschlossen derzeit, aber das kann sich natürlich immer ändern. Und die Federal Reserve Bank bleibt hier datenabhängig. Für die EZB interessanterweise werden jetzt bis zum Jahresende 50 Basispunkte Zinserhöhungen eingepreist. Die EZB-Kommunikation wird hier konkreter, aber leider aus unserer Sicht nicht ganz in dem Maß oder in dieser Konkretheit, wie wir sie bei der FED erfahren. Aber auch hier wird zunehmend vorbereitet, dass wir uns auch hier auf Zinserhöhungen einstellen werden. Die rechte Seite ist nochmal ganz interessant zu sehen, dass wir eine ziemlich starke Renditebewegung, Renditeveränderung in diesem Jahr hatten. Also man sieht es hier an diesem grünen Balken. Das sind die Rendite der 10-jährigen Treasuries in den USA und der entsprechende Anleihenindex, der natürlich im gleichen Maß davon ja nicht profitiert, sondern verliert, in dem Maß die Rendite steigen werden. Also auch hier ein ganz klares Bild und auch kein Wunder in dem Sinn, dass die Anleihenmärkte eben auch mit starken Verlusten auf diese Politik und auf diese Kommunikation reagiert. Auf der nächsten Seite haben wir Ihnen einen etwas größeren Fließtext mitgebracht. Keine Sorge, ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, aber Sie werden sich bestimmt fragen, was wir nun aus dieser ganzen Gemengelage aktuell machen. Grundsätzlich sind wir vorsichtig bei Risikoassets. Wenn im Cost-Asset-Vergleich, also Multi-Asset-Kontext, bevorzugen wir Aktien noch vor Credit, Unternehmensanleihen. Duration sind wir noch nahezu neutral. Und insgesamt haben wir, wie gesagt, eine sehr defensive, eher vorsichtige Haltung. Ich sagte schon, bei der Duration sind wir noch vorsichtig. Andererseits profitieren natürlich USA und Kerneuropa auch in die Flucht der Sicherheit. Also hier müssen wir einfach beobachten, wie sich weiterentwickeln wird. Aber natürlich gerade in Europa wird sich auch die hohe Inflation entsprechend mit den steigenden Zinsen auch nochmal niederschlagen. Auf der Aktienseite profitieren wir USA gegen Europa und Qualitätswerte gegenüber Wachstumswerte. Also das sieht man auch natürlich sehr deutlich beim Nasdaq, wie der sich sehr negativ seit Jahresanfang entwickelt hat. Hat natürlich auch mit der Zinsentwicklung zu tun. Ich möchte jetzt gerne an der Stelle schließen und freue mich nun auf Ihre Fragen.
Ja, vielen Dank, liebe Helene. Siehst du, da geht's gleich weiter, genau zu dem Thema, das du gerade angesprochen hast. Zwei Teilnehmer interessieren sich nämlich nochmal stärker für das Thema Aktien und Aktienmöglichkeiten. Ob du das nochmal präzisieren kannst. Wenn ich mich erinnere, gestern hat das Handelsblatt geschrieben, es gibt eine breite Flucht aus Aktien überall in den Märkten in den letzten Tagen. Wie siehst du das?
Also zu dem Thema breite Flucht, ist ganz interessant. Also wir beobachten ja auch immer den Fund Manager Survey, der wird herausgegeben von der Bank of America. Also hier werden globalen Fondsmanager befragt zu ihrer Positionierung. Und wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass ich ein Long-Only-Investor bin, also wenn man davon ausgeht, dass diese Fondsmanager hauptsächlich in Aktien investieren und eben keine Multi-Asset-Fonds managen, ist es tatsächlich so, dass die Liquidität, also dass die Kassehaltung in den Fonds bei den befragten Fondsmanagern auf einem so hohen Niveau wie seit 9/11 nicht mehr ist. Also hier kann man das durchaus unterschreiben. Aber in dem Markt, und wenn ich jetzt nochmal auf den Multi-Asset-Kontext zurückkomme, gibt es genügend Gelegenheiten. Also wir können ja global investieren, wir können über verschiedene Anlageklassen investieren und wir können natürlich auch beispielsweise bei den Aktien unterschiedliche Themen, unterschiedliche Unternehmen picken. Also grundsätzlich sagen wir schon nach wie vor, dass wir auf der Aktienseite auf Qualitätsunternehmen setzen. Denn das hören Sie von uns natürlich schon länger, aber wir bleiben dabei. Denn Qualitätsunternehmen zeichnen sich durch starke Bilanzen aus, zeichnen sich durch ein starkes Geschäftsmodell aus, haben unter Umständen Produkte, die andere Unternehmen nicht haben. Und aufgrund dieser Basis können die Unternehmen zum einen steigende Zinsen gut umschiffen, denn sie müssen weniger Zinsen in Kauf nehmen oder erst gar nicht Kredite aufnehmen, beziehungsweise beziehungsweise haben Sie auch die Möglichkeit, mit Ihren Produkten die Preise entsprechend an die Kunden weitergeben zu können. Also hier setzen wir nach wie vor auf Qualitätstitel, aber in dem Umfeld von steigenden Zinsen sind natürlich auch Value-Titel sehr interessant. Also das heißt, Titel, die eine geringe Bewertung haben und aufgrund von Inflationserwartungen auch stark profitieren können. Oder aber auch von steigenden Zinsen, zum Beispiel Banken. Also hier sehen wir verschiedene Möglichkeiten, empfehlen auch Income-Titel, also auch dividendenstarke Titel. Also hier gibt es aus unserer Sicht sehr viele Möglichkeiten.
Helene, du hast es gerade gesagt, eine stärkere Fokussierung auf Wachstumstitel, Qualitätstitel, nicht auf Wachstumstitel, sondern auf Value-Titel, auf Qualitätstitel. Eine Teilnehmerin fragt sich, ob wir komplett aus Wachstumswerten jetzt ausgestiegen sind. Und wenn dem nicht so ist, um wie viel Prozent wir tatsächlich dann unsere Allokation in diesem Bereich bei Wachstumswerten reduziert haben. Kannst du da eine Aussage machen?
Also insgesamt sind wir schon länger negativ auf Wachstumstitel und erhöhen auch nicht unsere Position. Wir haben reduziert, ich kann es jetzt nicht genau beziffern, das kann ich hier an der Stelle nicht tun. Aber nichtsdestotrotz, wir sind nach wie vor vorsichtig für Wachstumstitel. Also wir sehen noch nicht einen möglichen Wiedereinstieg, denn wir sehen die Bewertungen tatsächlich immer noch relativ hoch. Auch angesichts des Zinsumfelds. Also hier sind wir mehr als vorsichtig und investieren, wenn absolut nur noch selektiv in einzelne Unternehmen.
Okay, gut. Vielleicht noch eine Frage, die wir gerne beantworten zum Thema, wann wird die Duration wieder verlängert? Siehst du irgendeinen bestimmten Anlass, den man sich vorstellen kann, damit die Duration wieder verlängert wird?
Also mit der Duration sind wir eher hinsichtlich der USA schon, sagen wir mal, wachsam zu sagen, okay, hier können wir wieder einsteigen. Wo es auf jeden Fall noch wo man vorsichtig sein sollte, ist natürlich noch in Europa. Das hängt natürlich auch mit der Zinspolitik zusammen. Aber ich werde das oft gefragt, ob es ein bestimmtes Zinsniveau gibt beispielsweise, wo man sagt, okay, jetzt kann man eine Duration wieder länger gehen, auf längerläufige Anleihen gehen. Ehrlich gesagt kann man das wirklich nicht festmachen an einer bestimmten absoluten Zinsniveau. Also hier muss man das einfach beobachten, wie die Fed-Politik zur Ruhe kommt, und dann kann man auch entsprechend einsteigen.
Gut, vielleicht noch eine letzte Frage, die ganz interessant erscheint. Die Leistungsbilanz der Eurozone ist erstmals seit 10 Jahren im Defizit. Wie soll sich das ändern? Poh. Ja. Gespannt, was du da sagst.
Das ist eine interessante Frage. Also Leistungsbilanzdefizit zum einen kann natürlich der schwächere Euro helfen. Das kann funktionieren, aber in der Tat, ich kann es ehrlich gesagt nicht absehen. Ich denke, wir werden rein konjunkturell, und das zeigen auch unsere Wachstumsschätzung für die Eurozone, erst nochmal in etwas schwierigeres Fahrwasser kommen, um zu sagen, aber auch, dass die Nachfrage nach unseren Gütern aus dem Ausland auch wieder stark ansteigen wird, hängt natürlich auch von mehreren Faktoren ab. Ne? Also das ist auch klar. Nur wann das sein wird, das kann ich von nicht sagen.
Ein Thema. Vielleicht Abschlussfrage, interessiert mich auch persönlich. Wir hatten in den letzten Tagen einige Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Banken, Großbanken auch. Und da wurde uns gespiegelt, dass einige Anleger jetzt wieder Cash halten oder sogar horten. Was sagst du als Multi-Asset-Fondsmanagerin dazu, zu dieser Tendenz?
wenn man die Statistik der Deutschen Bundesbank sich anguckt, dann werden 2,9 Billionen Euro in Sparguthaben gehalten, also nicht verzinslichen oder negativ verzinslichen Anlagen. Natürlich, um Gottes Willen, also bitte entsprechend gerade im Multi-Asset-Kontext versuchen, das Geld entsprechend anzulegen, mit den Beratern darüber zu sprechen und versuchen natürlich, die Möglichkeiten des Kapitalmarktes zu nutzen. Und vorsichtig einsteigen, vielleicht nicht alles auf einmal, aber nach und nach.
Sehr gute Antwort, salomonisch auch ein Stück weit. Ich glaube, ein Blick auf die aktuellen Inflationszahlen hilft, Wenn ich irgendwie ein halbes Prozent oder ein Prozent auf die Liquidität bekomme bei irgendwelchen Termingeldangeboten, dann lohnt sich auch ein Blick auf die Inflationsraten. Wenn man seinen Lebensstandard weiter sichern will, dann gibt es kaum Alternativen zu anderen Anlagen. Gut, vielen Dank, liebe Helene, für deine Einschätzung, für deine Perspektiven, für deine Szenarien, insbesondere für die, die Geld anlegen wollen. Ich glaube, dass die Faktoren, die du heute aufgezeigt hast, uns noch das ganze Jahr über beschäftigen werden. Und ich bin gespannt, wie dann die Einschätzung beim nächsten CIO-Call dazu ausfällt. Vielen Dank, Helene. Gut, ich komme jetzt zum zweiten Gast und begrüße ganz herzlich Katrin Klüver-Ashbrock. Sie ist als deutsch-amerikanische Politologin eine ausgewiesene Expertin, ja, zu alles, was zum Thema transatlantische Beziehungen zu sagen ist, also zur Außen-, zur Handelspolitik, zur Sicherheitspolitik. Sie war bis vor kurzem noch Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ist weiterhin auch Beraterin von Außenministerien in Europa und in Südamerika, insbesondere zum Thema, wie kann die Digitalisierung vorangetrieben werden. Heute geht es um neue internationale Kräfteverhältnisse, so haben wir den Vortrag jetzt mal genannt. Man mag ja den Eindruck bekommen, dass etablierte Systeme und Bündnisse ins Rutschen geraten sind und Länder und ganze Regionen sich wieder auf sich selbst konzentrieren und quasi die Globalisierung neu interpretieren. Frau Klüver-Ashbrock, Sie haben kürzlich in einem Ihrer Artikel, habe ich gelesen, geschrieben, Europa ist nicht mehr umgeben vom Ring befreundeter Nationen, sondern von Instabilität. Welche Verschiebungen sehen Sie? Welche neue Partnerschaften können entstehen? Und welche Ziele müsste eine neue deutsche bzw. europäische Außen- und Sicherheitspolitik haben? Ein ganzer Kranz an Fragen für Sie. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Herr Schubert. Und ich hoffe, dass das sich jetzt nahtlos anschließen wird, glaube ich, an die wirklich exzellenten Slides von Frau Windischbauer. Denn wenn wir eine Sache wirklich schmerzlich empfunden haben über die letzten paar Wochen seit der völkerrechtlich illegalen Invasion Russlands, des souveränen Staats der Ukraine, ist natürlich, dass überdeutlich geworden ist, wie unsere geoökonomischen Zusammenhänge alle Entscheidungen, auch die politischen, der politischen Art nochmal nachhaltig schwieriger machen, beziehungsweise die Interdependenzen, die wir uns über die Jahre, über die guten Jahre der Globalisierung, die 80er und 90er Jahre, die wir uns geschaffen haben, aber dass diese Interdependenzen eben auch deutlich negative Seiten haben. Wir haben eben gehört, und besprochen, welche Auswirkungen das natürlich auf die ganzen großen Themen Wertschöpfungsketten, Rohmaterialversorgung, Risikoabsicherung, auch denken wir an die ganz großen Versicherungsunternehmen, die sich natürlich jetzt gerade mit den Logistikunternehmen, wenn es um Zugänge geht, um Hafenzugänge, wenn wir wissen, dass zum Beispiel im Hafen von Singapur 32.000 Kilometer Waren, wenn wir sie alle aneinanderlegen würden, immer noch quasi da liegen und nicht verschifft werden können. Und dahinter sind die ganz, ganz anderen großen Probleme, die wir uns, denen wir uns jetzt stellen müssen. Nahrungsmittelknappheit, Hungersnöte, die uns wieder aufgezeigt werden von den Experten, die Entwicklungspolitik machen. Und natürlich eine noch im Raum stehende Migrationskrise, die sich dann eben aus diesen Verkettungen ergibt. Das heißt, es ist richtig, die ganze Welt ist nicht nur durch diese Ukraine-Krise, aber eben gerade ganz offensichtlich wegen dieser offenen Wunde im Herzen in der Mitte Europas in Bewegung. Und ganz deutlich wird natürlich erstmal diese Spaltung zwischen Autokratien und Demokratien, deren Flexibilität auf gerade diese Sorte Angriff zu reagieren. Und auf der einen Seite sind es natürlich gute Nachrichten. Es wird ganz deutlich, dass das, was wir früher als westliche Werte bezeichnet haben, natürlich im Tiefen auch universelle Werte, Vorstellungen von Souveränität, von Menschenrechten, von Eigenentscheidungen von Nationen, dass das geteilt wird inzwischen von Japan natürlich, von Australien. Wir haben gesehen, dass sich Grundprinzipien anfangen zu entkernen. Wir haben vorhin schon angesprochen, eben der Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO, ein Beitritt der Schweiz, deren ich habe gerade beim St. Gallner Symposium den Bundespräsidenten der Schweiz interviewt, im Gespräch gehabt, Ignacio Cassis, der natürlich nochmal Neutralität als Kernpolitik der Schweiz bezeichnet, aber dennoch ein Beitritt der Schweiz zu dem Sanktionenpaket der Europäischen Union und der internationalen Gemeinschaft. Dänemark, der sich jetzt im Juni vermutlich den außen- und sicherheitspolitischen Zielen der EU durch ein Referendum anschließen wird. Es ist enorm viel in Bewegung. Und dennoch denken wir an die Abstimmung über die Verurteilung der russischen Invasion in der UNO-Vollversammlung. 140 Staaten sehr wohl diese Tat verurteilt, aber eben auch 38 Staaten, die sich enthalten haben. Und wenn man die Bevölkerungsstärke dieser Länder sich anschaut, dann triumphieren in dem Sinne diese 38 Staaten über die 140. Und es ist also da auch abzusehen, dass es ein enormes Ringen geben wird über die in Anführungszeichen Meinungen, aber auch die politischen Waagschalbewegungen und Möglichkeiten gerade der Länder, die, ja, im Englischen würde man das Tent-Sitter nennen, aber die sich quasi auch aus ihrer eigenen geopolitischen Tradition, wir denken an Indien und den nicht Non-Aligned-Status, den sie während des Kalten Krieges hatten, dass da Länder ringen mit sich selbst, aber eben auch mit ihrer Rolle in dem Großmachtgefälle USA, China und dann jetzt eben mit der Russischen Föderation in der Mitte. Es wird also einen Run geben auf den globalen Süden und wir haben es gerade an dem Staatsbesuch des indischen Premierministers hier in Deutschland, in Berlin nochmal gesehen. Dieses starke Bemühen um Indien und Indiens Positionierung in diesem globalen Machtgefälle ist, glaube ich, ein Indiz dafür, dass sich richtigerweise viele Dinge gerade verschieben und dass wir darüber nachdenken müssen. Und das steht eben quasi am Ende des Aushandelns und der diplomatischen Bewegungen hin zu einer Ruhigstellung und dann einer wirklichen Lösung der Russland-Ukraine-Krise. Wie wird die zukünftige Weltordnung aussehen? Was wir natürlich am stärksten beobachten und was uns wirklich Sorge machen muss, und daher müssen wir mit richtigen, nicht nur Zielen, sondern eben auch mit einer funktionalen Politik als Transatlantschutzbündnis, aber eben auch als Europäische Union dem entgegentreten und dazu gleich noch ein paar Worte, ist natürlich das Zusammenziehen von China und Russland. China, ein Teil der Länder, die eben sich enthalten haben, und sie haben sich nicht an die Seite Russlands gestellt, aber dennoch, wir haben den Freundschaftsvertrag Anfang Februar vor den Olympischen Spielen, in dem nochmal betont wird, es soll eine neue, tiefere Beziehung zwischen beiden Ländern geben. Da wurde sogar die ganze Idee der Demokratie, ich würde in meinem Duktus sagen, pervertiert, denn es wurde von beiden Ländern als Demokratien gesprochen, die sich nun zusammenschließen, also eine komplette Umdeutung unseres eigenen Sprachgebrauchs. Aber dann auch ganz praktisch. China kauft natürlich russisches Öl zurzeit zu Schnäppchenpreisen, das wissen wir, gebraucht den Renminbi, um die Sanktionen zu umgehen. Im Technologiebereich, Herr Batschüber hat es angesprochen, mein Forschungsbereich. Wir sehen im Halbleitermarkt da, wo sich 80% westlicher Technologieunternehmen aus dem russischen Markt herausgenommen haben. Das chinesische Unternehmen, gerade natürlich führend Huawei und andere, in diesen Markt begeben, das sehr taktisch und sehr schlau machen, weil sie eben schauen wollen, dass die Sekundärsanktionen umgehen. Also das ist auch ein Wettlauf mit der Zeit, wie weit sie da reingehen werden und wie zum Beispiel auch mit dem Rohmaterialmarkt dann gearbeitet werden kann oder wird, um natürlich an russische Rohmaterialien, die nicht jetzt mehr auf den Weltmarkt kommen können, die China sich zu eigen machen möchte. Und wir wissen von guten Kollegen von mir, Ben Stile vom Council on Foreign Relations in den USA, dass Russland vor natürlich dem Greifen der nun mittlerweile 5 und jetzt in der Vorbereitung 6 Sanktionenpakete es wirklich auch geschafft hat, Milliarden aus der Kernwährung bzw. aus der Zentralbank in Offshore-Unternehmen zu parkieren mit Chinas Hilfe, denn da waren Währungsumschöpfungen auch Teil der Teil des Plans und ein Teil dieser Finanzen lagert weiterhin in Europa. Also wir sehen eine ganz komplexe und das sind so die Dinge, die unterschwellig laufen. Offensichtlich haben wir natürlich auch im letzten Jahr gesehen die gemeinsamen Militärübungen Chinas und Russlands. Das heißt, man kann auf einem Reißbrett sich durchaus vorstellen, eben einen engeren Zusammenzug dieser beiden autoritären Mächte und welche Auswirkungen das auf natürlich das globale Machtgefälle haben würde. Das ist natürlich, das können wir kurz hier am Reißbrett skizzieren, aber das könnte einen Resonanzkörper bilden, dem sich natürlich Europa, dem sich die westlichen Mächte, die G7-Mächte stark entgegensetzen müssten. Also das westliche Bündnis muss weiterhin erweitert denken. Wir denken auch an die Verstärkung, das haben die Amerikaner natürlich stark vorangebracht, des sogenannten Quads, also Australien, Südkorea, Japan, Indien, mitnehmen in diese Wertegemeinschaft. Aber dann umgekehrt, und das sagte Wolfgang Schmidt gestern nochmal, der Kanzleramtsminister, in einem Gespräch bei der Bundesakademie für Sicherheit, bei dem ich war, Deutschland ist es ein großes Ziel, die Welt nicht zu verfallen zu lassen in diese G7-Architektur versus gegebenenfalls die BRICS Plus. Also wer da noch dabei sein könnte. Signale will die Bundesregierung jetzt schon im Juni im Gipfel in Elmau ausgehen lassen, in dem eingeladen werden Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal. Das soll ein Signal senden an China, dass China sich doch bitte besser besinnen solle und sich an die richtige Seite der Geschichte stellen solle. Aber da müssen natürlich wirklich auch politische Arme oder politische Hebel wirklich greifen. Andere sehen es anders. Sie sagen, die G7 sollte eigentlich die gewichtete Node, der Knotenpunkt sein einer neuen Weltordnung, wenn uns das, was in der UNO zurzeit passiert, zu langsam, zu behäbig, zu schwierig erscheint. Dann sollte man sich auf die stärksten westlich orientierten Wirtschaftsmächte der Welt orientieren. Aber in jedem Fall hat ein Wettlauf um den globalen Einfluss begonnen. Die existenten Trends werden jetzt nur noch verschärft werden und die stärksten Waffen des Westens müssen jetzt quasi greifen. Ideen, zum Beispiel gerade den Chinesen und Russen, die jetzt versuchen werden, den eurasischen Raum für sich einzunehmen, Belt and Road quasi wieder auf die Road zu setzen, wenn man so möchte. Denn wir wissen, dass auch da China wirtschaftlich erlahmt und haben das auch in den Slides eben gesehen. Also Global Gateway, das EU-Programm zu verstärken mit dem, was die beiden Administrationen Build Back Better World nennt, das zu verknüpfen, Investitionsprojekte, sowohl technologischer Art, aber eben auch ganz schnöder Infrastrukturpolitik in der Welt auf die Straße zu bringen und da transatlantische und globale Assets festzusetzen. Wie gesagt, Überzeugungsarbeit eben auch mit Wirtschaftshilfe zu setzen. Die ganze transatlantische Partnerschaft, die natürlich enorm zusammengerückt ist in den letzten paar Jahren, gilt es jetzt auch für die Europäer abzusichern. Christian Lindner sagte vor 2 Tagen, bei dem 75. Geburtstag des German Marshall Funds. Die Amerikaner hätten eine schwere Last getragen, die wir bislang nicht erleichtert haben. A heavy burden we didn't alleviate. Und dass diese Zeiten für deutsche Außenpolitik und Verteidigungspolitik vorbei seien. Also das Sondervermögen, was gerade natürlich verhandelt wird, und wir haben heute Morgen die Regierungserklärung des Bundeskanzlers gehört, dass das natürlich der Grundstock sein muss, Deutschland wieder in eine Position zu bringen, wo es auch im transatlantischen Bündnis den Amerikanern quasi die Arbeit abnehmen kann. Aber wir haben auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass Amerika weiterhin, wie Madeleine Albright es mal bezeichnet hat, die indispensable, die unersetzliche Macht ist. 4 Milliarden Dollar Militärhilfen und humanitäre Hilfen, dazu natürlich sofort schweres Gerät, mit dem wir uns, mit den Fragen, mit denen wir uns hier in Deutschland sehr, sehr schwer getan haben. Und das ist eine eigene politische Debatte. Aber die Tatsache, dass die USA auch getragen von der eigenen Wirtschaft noch, denn anders wird es, und das haben die Slides eben auch gezeigt, wenn es ein Zermürbungskrieg wird, wenn es um Monate weitergeht, wenn es ganz schwere Auswirkungen hat, weiterhin auf die amerikanische Wirtschaftsentwicklung, und wir natürlich auch die Zwischenwahlen im November und dann im Nachgang natürlich auf die Wahlen, Präsidentschaftswahlen 2024 hinsteuern, könnte es natürlich auch dort schwieriger werden für den Bewegungsfreiraum der Großmacht Amerika. Da muss Europa jetzt zum Teil natürlich mit in die Bresche springen, diese Bewegungen, das, was Herr Präsident Biden hat leisten können, auch finanzieller Art weiterhin unterstützen. Denn wir wissen, die amerikanische Demokratie zu Hause, sie schwächelt. Wir müssen uns weiterhin darauf einstellen, dass ein Präsident zumindest einer populistischen Ader einer republikanischen Partei angehören kann, 2024, wenn es nicht Donald Trump ist. Das heißt, die transatlantische Partnerschaft muss um die Ukraine-Krise aber darüber hinaus nun nachhaltig verstärkt werden. Und aus dem EU-Technologie- und Handelstreffen der letzten paar Tage in Saclay sind in Frankreich, glaube ich, sehr, sehr gute Signale ausgegangen. Da geht es auch zum Beispiel darum, wie wir Reserven anlegen, transatlantische Art, wenn es um Rohmaterialien geht, wenn es gerade um die Halbleiterfragen angeht. Denn wenn es so ist, dass China schneller, weiter, besser KI auf die Straße bringt, potenziell nutzen kann, dann wird es schwierig für eine deutsche Autoindustrie, die Chinesen auf Distanz zu halten. Und dennoch muss es darum gehen, eben diese Wirtschaftszweige, die quintessentiell sind für das technologische und das wirtschaftliche Vorankommen dieser beiden Volkswirtschaften, innerhalb dieser zwei Volkswirtschaften getragen werden. Und das heißt, wir müssen anders über unsere Investitionen nachdenken. Und da geht sehr wohl der Gedanke, der auch heute in der Bundestagsdebatte nochmal ausgesprochen wurde, wie gehen wir gerade mit einem EU-Schuldenhaushalt um, wenn wir die Instrumente, die sich die EU innerhalb oder im Nachgang der Corona-Pandemie gesetzt hat, Fit for 55, aber eben auch Next-Gen EU, welche finanziellen Spielräume, welche muskulären Tools müsste sich die EU weiterhin geben, um gerade auch im transatlantischen Verbund weiterhin sowohl wirtschaftlich stark zu sein, neue Ideen, die Friedensfazilität zu unterstützen, um wirklich sowohl eben sicherheitspolitisch wie auch wirtschaftspolitisch funktional zu sein. Und dann natürlich eben diplomatisch wiederum auf die Länder des globalen Südens, auf Indien, die Indo-Pazifik-Strategie richtig einzusetzen, umzusetzen, einzuwirken, sodass wir eben nicht diesen Zerfall in diese zwei großen Blöcke wirklich erleben. Es gibt diese flexiblen Möglichkeiten, sie sind da, man muss sich aktiv da reinlehnen und da geht es eben auch darum, das den verschiedenen Bevölkerungen klarzumachen. Wir haben einen Präsident Macron erlebt, der auch nochmal hier unterstrichen hat, wie wichtig es wäre, darüber nachzudenken, wie man dann nun die Osterweiterung einer Europäischen Union und natürlich die Norderweiterung der NATO so nutzt, dass es wirklich geopolitische Stärke beweist. Und da würde es dieser Bundesregierung sicher gut zu Gesicht stehen, wenn sie, das hat der Bundeskanzler heute auch nochmal erwähnt, gerade natürlich die Erweiterung über den Westbalkan nicht nur trägt, unterstützt, aber auch Verhände voranbringt, aber eben auch sich selber mit neuen Ideen da einbringt. Denn auf Deutschland schaut weiterhin die ganze Welt. Das sind die Erwartungen des Deutschlands unter dieser Bundesregierung, die sich anders geopolitisch positioniert hat, wirklich eine andere neue strategische Rolle spielt und ganz klar versteht den amerikanischen Duktus, dass Freiheit nicht frei, also Freedom is not free, Freedom ist nicht umsonst. Und dass sich da auch wieder geschaut wird, wenn wir jetzt diese Auseinandersetzung mit der Türkei haben, was die NATO angeht, wie wir gerade auch von innen unsere Beständigkeit als Demokratien, wie wir unsere Instrumente, die wir jetzt haben, auch Ungarn in Polen nachzusteuern oder versuchen nachzusteuern, wie wir den Zusammenhalt nicht nur um das Sanktionenpaket und wir sehen, wie Ungarn bröckelt, wenn es um Öl- und Gasthemen geht, voranbringen, aber wie wir da auch wirklich dafür sorgen, dass Demokratien wieder dafür stehen, was sie denn eigentlich können müssen in dieser Welt, in dieser neu sich verändernden und heutigen Weltordnung, nämlich leistungsfähig zu sein, sowohl die wirtschaftliche und eben auch die ganz geopolitische Wirtschaft, die Sicherheit zu stellen. Und das sind wirklich die ganz, ganz großen Fragen. Das heißt, die EU muss ihre internen Mechanismen stärken. Sie hat sich sehr gute und schlagkräftige, glaube ich, ja, Instrumente gegeben und sie relativ schnell innerhalb von 4 Tagen motiviert. Also ich denke an den Sonntag der Münchner Sicherheitskonferenz, wo der Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, die Instrumente seien noch nicht bereit und 4 Tage später war die Friedensfazilität bereit, dass man über schweres Gerät an die Ukraine nachdenken konnte. Das ist für die Europäische Union eine Revolution. Aber genau so muss es weitergehen. Das strategische Konzept der NATO, was im Juni vorgestellt wird, das wird einerseits auf Resilienz der europäischen Staaten innerhalb der NATO setzen, aber eben auch auf Abwehr und Abschreckung. Und dazu gehört ein Aus- und Aufbau einer deutschen Bundeswehr, aber eben auch eine Flexibilität in der transatlantischen Zusammenarbeit, potenziell rotierende Truppen in den 4 Positionen im Baltikum und in Polen. Also dass sich da neue Dinge, neue Allianzen festsetzen, flexibler gedacht werden. Aber wir eben auch immer damit weiterdenken, welche finanziellen Mittel wird dieser Ansatz, dieser Einsatz und eben auch dieses Nachdenken über die neue Systemarchitektur, was wird uns das kosten und wie bringen wir das unseren Gesellschaften näher? Beziehungsweise wie unterstützen wir, wie bekommen wir den Spagat hin, eben auch weiterhin diesen Leistungsnachweis zu bringen für Demokratien, nämlich weiterhin dafür zu sorgen, dass unsere Gesellschaften die Schere der finanziellen und gesellschaftlichen Unterschiede schließt, aber umgekehrt wir international genauso leistungsfähig bleiben. Und da, das wird Sie wenig überraschen, setze ich natürlich auf das transatlantische Verhältnis. Es muss schnell gehen, die Europäer müssen sehr behende auch Geld und Ressourcen in die Hand nehmen, um diesen Präsidenten, vermutlich den letzten reinen Transatlantiker im Weißen Haus, den wir erleben werden, zu unterstützen. Denn die Zeit tickt auch in den USA hin zu 20, also jetzt zum November, aber eben auch zur Präsidentschaftswahl 2024. Wir haben Tools, wir haben Assets und wir müssen uns ganz klar darüber werden, auch in der gesellschaftlichen Debatte, wie wir sie jetzt einsetzen wollen und wie wir flexibel und leistungsfähig bleiben können.
Wow, viele neue Aspekte. Vielen Dank, Frau Klüver-Eschburg. Ich nehme gleich den letzten Punkt, auf den Sie gesagt haben. Vielleicht der letzte Transatlantiker im Weißen Haus. Ein Teilnehmer fragt sich hier, ob das dann wieder bedeutet, dass in Anführungsstrichen radikalere Präsidenten, nach innen gewandtere Präsidenten wie Donald Trump wieder Einzug halten können oder er vielleicht sogar selber auch wieder. Was denken Sie?
Es ist in jedem Fall vorstellbar. Wir sehen in den letzten Tagen, über die letzten 10 oder 12 Tage laufen Vorwahlen in entscheidenden Bundesstaaten in den USA, in Pennsylvania und Ohio. Und wir sehen ganz stark, wie das Gewicht auf der Waage oder der Fingerzeig des früheren amerikanischen Präsidenten 45, wie er ja oft genannt wird, Donald Trump eine große Rolle spielt bei der Identifikation zugkräftiger Kandidaten. Und das unterstreicht, dass der Populismus und der Trumpismus in keiner Weise im Land tot ist, vielmehr noch zum Teil eine Renaissance erlebt, aber umgekehrt, dass auch wieder traditionelle Teile der Grand Old Party, der Republikaner, sich jetzt auseinandersetzen. Denn in den Trumpismus, und das dürfen wir jetzt hier nicht vergessen, hat sich eine Russlandliebe eingeschlichen. Und Sie erinnern sich, weswegen der Präsident gleich zweimal seines Amtes enthoben werden sollte. Das waren immer Verbindungen, die auch einen Rückzug nach Russland setzten. Das heißt, die alten Transatlantiker, die alten Traditionalisten in der Republikanischen Partei, die kommen auch wieder. Das heißt, wir sehen eine Partei, die sich gerade mit sich selber sehr beschäftigt und Lagerkämpfe austrägt. Aber Europa muss sich, und das ist der Gedanke der erweiterten Souveränität Europas, darauf vorbereiten, dass das sehr wohl passieren kann. Aber dass jetzt eine Äquidistanz, wie wir es vielleicht noch oder wie die öffentliche Meinung vielleicht noch vor ein paar Jahren dachte, dass man China und die USA Äquidistanz halten kann, dass das einfach nicht mehr möglich ist, weil dieser autoritäre Ring Russland-China so stark zusammenzieht, dass wir schauen müssen, wie bereiten wir uns eher auf ein populistisch regiertes Amerika vor und was können wir dem entweder entgegensetzen oder das schon jetzt durch unsere Politik absichern.
Guter Punkt. Vielleicht auch noch eine Frage zum Thema Bündnisse. Sie haben ja vorher gesprochen, dass die Welt auch wieder in Bündnisse zerfällt und dass es vielleicht auch an der Zeit wäre, neue Bündnisse zu haben. Wenn ich aber heute drauf schaue, dann haben wir immer noch die NATO und Leute treten zur NATO dabei dazu und mich erinnert, das war meine Jugend, da wo es einen Warschauer Pakt um die NATO gab und wo klar war, für den Warschauer Pakt ist die NATO der Feind. Bräuchte man nicht andere Bündnisse, die man auch jetzt ganz anders nennen würde, irgendwelche Friedensinitiativen, damit auch eine Möglichkeit besteht, dass Staaten, die vorher nicht dabei waren, sich vielleicht auch neu organisieren und nicht diese alten Blöcke. Sie haben selber vorher von westlichen Werten gesprochen. Nicht falsch verstehen, aber wenn ich jetzt im Osten wohnen würde, dann würde ich sagen, Souveränität, Freiheit und Entscheidungsfähigkeit ist für mich im Osten auch ein Wert.
Genau. Es wird darum gehen, wie gehen wir um oder wie können wir quasi die eurasischen Staaten für diese universellen Gedanken, die wir früher vielleicht als westlich bezeichnet haben, gewinnen. Die NATO ist in jedem Fall nicht mehr wegzudenken. Das heißt, das, was Herr Macron früher mal als Gehirntod bezeichnet hat, ich glaube, so stark und so vereint wie das nordatlantische Verteidigungsbündnis war die NATO vielleicht historisch noch nie, wie sie jetzt ist. Das heißt, die NATO ist in jedem Fall ein gesetzter Player, wie wir vielleicht einfach mal lapidar sagen würden. Aber umgekehrt ist darüber nachzudenken, was macht man zum Beispiel, Sie haben eben Warschauer Pakt und die NATO angesprochen, die Helsinki-Schlussakte von 75, die die KSZE ins Leben gerufen hat, dieses große Haus, das innerhalb von 5 Paketen besprechen sollte, auch wenn man wieder Vertrauen aufbaut. Und das hat Frau Bauer auch gesagt, Vertrauen ist die Frage. Wie kommen wir, wenn wir jetzt ganz klar nicht mehr mit Russland reden können, zumindest irgendwie längerfristig dahin, dass man gerade auch die russische Bevölkerung vielleicht nicht hinter diesem autokratischen Vorhang lässt? Also wie kommen wir wieder auf Dialogformate, die dann zumindest auch ganz grundsätzliche Fragen nochmal klären? Ganz klar ist, dass wir sehr, sehr schnell ein neues atomares Abkommen brauchen werden, was eben China, Pakistan, Indien, die großen Atommächte eben auch mit absichert. Also es wird ganz große neue Abkommen geben müssen. Die Frage ist, wer sortiert sich da wie? Und muss es von einer G7-Stellung ausgehen? Oder kann man eben flexibel nochmal quasi die UN von unten erwachen lassen? Oder ist zum Beispiel dieser KSZE-Rahmen einer, in dem man gerade die eurasischen Staaten abholen kann? Das sind jetzt die ganz, ganz großen Fragen, absolut richtig.
Mensch, das sind die großen Fragen, Sie haben völlig recht, aber leider werden wir die heute jetzt nicht mehr klären können. Ich sehe schon, wir müssen Sie wieder einladen zu einem Gespräch. Die Welt wird weiter unsicher bleiben, aber ich glaube, wir müssen uns unseren Zukunftsoptimismus bewahren. Und Sie haben, ich kann mich da sehr gut erinnern, in unserem Briefing zu diesem Call gesagt, wir müssen als Deutsche und Europäer klären, wer sind wir und wofür stehen wir. Und ich finde, das ist doch eine sehr, sehr schöne Aufgabe für uns alle. In diesem Sinne vielen Dank, Frau Klüver-Eschbrock, dass Sie heute mit als Gast bei uns an Bord waren.
Ja, sehr gerne.
Auch natürlich herzlichen Dank an Helene Winnischbauer für ihre Markteinschätzung. Meine sehr verehrten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses heutigen CIO Amundi Markt Update Calls, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse. Ich möchte Sie noch hinweisen auf unser auf Sie zugeschnittenes Unterstützungsangebot mit weiteren CIO-Calls und Produktupdate-Calls. Schauen Sie mal einfach rein, was mehrwertig für Sie sein könnte. Wir haben inzwischen auch eine Eventseite, wo Sie all das nachlesen können. Zum Beispiel unser Fondsmanager-Call mit dem Jörg Mooshuber Ende des Monats am 24.05. zur Ethikfonds-Familie oder auch spannend unser nächster CIO-Call am 2. Juni mit unserem CIO Thomas Kruse und als Special Guest haben wir diesmal Yves Mersch dabei. Yves Mersch ist ehemaliges Mitglied des EZB-Direktoriums und ehemaliger Chef der luxemburgischen Zentralbank. Das verspricht wieder spannend zu werden. Ja, mein Name ist Peter Bartstüber. Ich bedanke mich im Namen von Amundi Asset Management, wünsche Ihnen allen einen schönen Tag heute noch und freue mich auf ein gesundes Wiederhören.